Der Zyklop hatte sich der Unglücksstelle bis auf 100 Meter genähert. Dort stand, mit dem gepanzerten Heck gegen den Fels gelehnt, Rohans zweiter Energoboter. Mitten in dem Felsgang staken die beiden ineinander verklemmten Transporter. Und ein Stück weiter entfernt war der vordere Energoboter. Ein feines Zittern der Luft bewies, dass er noch immer ein Kraftfeld erzeugte, so wie er es getan hatte, als Rohan ihn nach der Katastrophe seiner Gruppe zurückgelassen hatte. Der Zyklop schaltete erst über Fernsteuerung die Diraks des Energoboters aus, schwebte dann, nachdem er den Schub verstärkt und sich in die Luft erhoben hatte, geschickt über die schräg aufragenden Rücken der Transporter hinweg und setzte, nun bereits oberhalb des Engpasses, wieder auf den Felsbrocken auf. Da stieß einer der Beobachter in der Steuerzentrale des Unbesiegbaren, der 60 Kilometer von der Schlucht entfernt war, einen Warnruf aus. Das geschah in dem Augenblick, in dem der schwarze Pelz an den Hängen zu rauchen begann, in großen Wellen heftig über das irdische Fahrzeug herfiel und es im ersten Moment völlig unter sich begrub, als wäre ein Mantel aus pechähnlichem Rauch darüber geworfen worden. Doch gleich durchfuhr ein weit verästelter Blitz die ganze Breite der angreifenden Wolke. Der Zyklop hatte seine Teufelswaffe nicht benutzt. Es waren nur die von der Wolke erzeugten Energiefelder, die auf sein Kraftfeld gestoßen waren. Jetzt schien diese Hülle, die mit einer dicken Schicht wallender Schwärze behaftet war, lebendig geworden zu sein. Bald schwoll sie an wie eine riesige Lavablase, bald zog sie sich zusammen. Und dieses seltsame Spiel dauerte eine ganze Zeit. Die Männer hatten den Eindruck, als versuchte das ihren Blicken verborgene Fahrzeug die Miraden von Angreifern zu teilen, die immer zahlreicher wurden, denn immer neue Wolkenlawinen wälzten sich in die Schlucht hinab. Der Lichtschein der Schutzsphäre war nicht mehr zu sehen und nur der unheimliche Kampf zweier lebloser, aber gewaltiger Kräfte dauerte an, in der dumpfen Stille. Schließlich seufzte einer der Männer vor dem Bildschirm auf. Die zuckende, schwarze Blase war in einem dunklen Trichter verschwunden. Die Wolke hatte sich in eine Art riesigen, über die höchsten Felsgipfel hinausreichenden Strudel verwandelt. Mit dem unteren Ende war sie an den unsichtbaren Gegner gekrallt und ihre Spitze rotierte in bläulich schillernden, irrsinnigen Umdrehungen als kilometerlanger Mahlstrom. Keiner sagte ein Wort, aber alle hatten begriffen, dass die Wolke auf diese Weise versuchte, die Energieblase, in der das Fahrzeug stak, wie der Kern einer Schale zu zerquetschen. Rohan sah undeutlich, dass der Astrogator schon den Mund öffnete, um den Chefingenieur neben sich zu fragen, ob das Feld standhalten werde, doch er sagte nichts, er kam nicht dazu. Der schwarze Strudel, die Wände der Schlucht, das Gestrüpp, all das war im Bruchteil einer Sekunde verschwunden. Es war ein Anblick, als hätte sich in der Tiefe der Klamm ein feuerspeiender Vulkan aufgetan, eine Fontäne aus Rauch, kochender Lava, Felsbrocken und schließlich eine große Wolke, die eine Schleppe aus Dampfschleiern hinter sich herzog und immer höher hinaufjagte, bis der Dampf, der sicherlich vom siedenden Wasser des Baches stammte, die anderthalb Kilometer Höhe erreichte, wo die Telesonde flog. Der Zyklop hatte den Antimateriewerfer eingesetzt. Keiner in der Steuerzentrale rührte sich, keiner gab einen Laut von sich. Aber alle empfanden eine schadenfrohe Genugtuung. Dass dieses Gefühl nicht verstandsbedingt war, tat seiner Intensität keinen Abbruch. Man hätte meinen können, die Wolke habe endlich einen ebenbürtigen Gegner gefunden. Im Augenblick des Angriffs war jede Verbindung mit dem Zyklopen unterbrochen. Und seitdem sahen die Männer nur, was die Ultrakurzwellenstrahlen der Flugsonde über 70 Kilometer vibrierende Atmosphäre hinweg sendeten. Von dem Kampf, der im Kessel der Schlucht entbrannt war, hatten auch die Leute außerhalb der Steuerzentrale erfahren. Der Teil der Besatzung, der damit beschäftigt gewesen war, die Aluminiumbaracke aufzubauen, ließ die Arbeit liegen. Am Horizont im Nordosten wurde es hell, als wollte dort eine zweite Sonne aufgehen, gewaltiger als jene, die jetzt im Zenit stand. Dann legte sich über diesen Lichtschein eine Rauchsäule und ballte sich zu einem massigen Pilz. Dass dieser unheimliche Kampf nicht zu Ende ging, war erstaunlich. In einigen Sekunden würde der Grund der Schlucht und die ganze Umgebung des Zyklopen den Schmelzpunkt erreicht haben. Die Felsen würden sich senken, zusammenstürzen und sich in Lava verwandeln. Und da war tatsächlich schon der glutrot glänzende Strom zu sehen, der sich einen Weg zu dem einige Kilometer entfernten Ausgang der Schlucht bahnte. Horbach überlegte einen Augenblick, ob sich die Elektronenschalter des Werfers vielleicht verklemmt hätten, weil es schier unmöglich schien, dass die Wolke ihren Angriff auf einen Gegner fortsetzte, der solche vernichtenden Schläge gegen sie führte. Aber als die Sonde auf einen neuen Befehl noch höher gestiegen war und die Grenzen der Troposphäre erreicht hatte, bewies ihm der Bildschirm, dass er sich irrte. Der Zyklop fuhr aus unerklärlichen Gründen rückwärts und wich, ohne auch nur eine Sekunde den Kampf einzustellen, allmählich zum Ausgang der Schlucht zurück. Vielleicht rechnete sein Elektronengehirn damit, dass die Felshänge infolge der Atomexplosion barsten und auf ihn stürzten. Obwohl er auch das unversehrt überstanden hätte, konnte es doch seine Manövrierfähigkeit beeinträchtigen. Genug, der kämpfende Zyklop bemühte sich, in offenes Gelände zu gelangen, und in dem brodelnden Durcheinander war nicht mehr zu erkennen, was Feuer aus seinen Werfern, was Qualm, was Wolkenfetzen und was Trümmer herabstürzender Felsnadeln waren. Im nächsten Augenblick aber geschah etwas Unglaubliches. Das Bild flammte auf, erhellte sich zu einem furchtbaren Grellen, den Augen blendenden Weiß und bedeckte sich mit einem Gewimmel unzähliger Explosionen. In einem neuerlichen Zustrom von Antimaterie wurde alles, was unter den Zyklopen lag, vernichtet. Luft, Trümmer, Dampf, Rauch und Gase, all das spaltete in härteste Strahlung verwandelt die Schlucht in zwei Teile, schloss die Wolke im Umkreis von 1 Kilometer in den Bereich der Zerstörung ein und flog hoch, wie durch eine Katastrophe im Planeteninnern emporgeschleudert. Der Unbesiegbare, der 70 Kilometer vom Epizentrum des entsetzlichen Schlages entfernt war, schwankte, seismische Wellen pflanzten sich über die Wüste fort. Die Transporter und den Energoboter unter der Rampe rutschten zur Seite und in wenigen Minuten später fegte vom Gebirge her ein scharfer, heulender Sturm heran, versenkte mit glühendem Atem die Gesichter der Männer, die hinter den Maschinen Schutz suchten, peitschte wirbelnde Sandwände hoch und jagte weiter über die große Wüste. Der Kampf war noch nicht zu Ende, wie Rohan kurz zuvor geglaubt hatte. Wären lebende Wesen die Angreifer gewesen, so hätte das Massaker, dem sie anheimfielen, die folgenden Reihen wohl zur Umkehr bewegt oder sie zumindest gezwungen, vor der lodernden Hölle Halt zu machen. Hier aber kämpfte Totes gegen Totes. Das Atomfeuer erlosch nicht, sondern änderte nur Gestalt und Richtung des Hauptangriffs. Da begriff Rohan zum ersten Mal oder ahnte vielmehr, wie die Kämpfe ausgesehen haben mochten, die einst auf der öden Oberfläche der Regis III getobt hatten, als sich die Roboter untereinander zermalmend und vernichtet hatten. Welcher Formen der Selektion sich die tote Evolution bediente und was Lauder mit den Worten gemeint hatte, die Pseudo-Insekten hätten gesiegt, weil sie am besten angepasst waren. Zugleich durchzuckte ihn der Gedanke, dass hier schon einmal etwas Ähnliches geschehen war, dass das tote, unzerstörbare, durch die Sonnenenergie in winzige Kristallen festgehaltene Gedächtnis der Billionenwolke Kenntnisse solcher Zusammenstöße enthielt, dass die leblosen Teilchen, ein Nichts im Vergleich mit den alles vernichtenden Flammen, den felsenfressenden Entladungen, vor Jahrtausenden mit eben solchen versprengten Einzelgängern, schwer gepanzerten Riesen und Atommutanten aus dem Geschlecht der Roboter hätte fertig werden müssen. Was ihr Überdauern ermöglicht und was bewirkt hatte, dass die Metallwände dieser Riesenungeheuer wie verrostete Lappen zerfetzt und zusammen mit den neuen vom Sand her verschütteten Skeletten der einstmal verlässlichen Elektronenmechanismen durch die große Wüste geschleift worden waren, das stellte eine unglaubliche, unbeschreibliche Kühnheit dar, wenn man eine solche Bezeichnung mit den winzigen Kristallen der gigantischen Wolke überhaupt anwenden konnte. Aber wie anders sollte man es nennen? Und er konnte sich eines unwillkürlichen Gefühls der Bewunderung beim Anblick ihrer weiteren Aktion nicht erwehren. Denn ungeachtet der bisherigen Zerstörung setzte die Wolke ihren Angriff fort. Jetzt ragten aus der Wolkendecke, die über das ganze, aus der Höhe überschaubare Gelände gebreitet war, nur noch vereinzelt die höchsten Berggipfel heraus. Alles andere, der ganze Schluchtengürtel, verschwand unter einer Flut schwarzer Wellen, die konzentrisch vom Horizont heranjagten und in den Feuertrichter hinabgerissen wurden, dessen Mittelpunkt der Zyklop bildete, der unter der flammenden Glut nicht zu sehen war. Dieser mit ungeheuren, scheinbar sinnlosen Opfern erkaufte Vorstoß war jedoch nicht ohne Aussicht auf Erfolg. Das wusste Rohan und die Männer, die machtlos dem Schauspiel zusahen, das ihnen der Bildschirm in der Steuerzentrale bot. Die Energiereserven des Zyklopen waren praktisch unerschöpflich, aber je länger das Annihilationsfeuer dauerte, desto heißer musste es in der Maschine werden, dass sich trotz der mächtigen Schutzvorrichtung, trotz der Antistrahlenreflektoren den Werfern immerhin ein Bruchteil der Sternentemperatur mitteilte und an den Ausgangspunkt zurückkehrte. Deshalb wurde der Angriff mit solcher Verbissenheit fortgesetzt, deshalb von allen Seiten zugleich vorgetragen. Je dichter an den Panzerplatten die Antimaterieteilchen mit dem totgeweihten Kristallhagel zusammenprallten, umso stärker erhitzten sich alle Apparaturen. Längst hätte es kein Mensch mehr im Inneren des Zyklopen ausgehalten. Vielleicht war der Keramikpanzer schon rotglühend, aber unter der Kuppel der Rauchschwaden sahen sie nur die pulsierenden hellblauen Feuerblase, die langsam, Schritt für Schritt, dem Ausgang der Schlucht zukroch, so dass die Stelle, an der die Wolke erstmals angegriffen hatte, bereits 3 Kilometer weiter nördlich auftauchte und die grässliche, verbrannte, Schlack- und lavabedeckte Bodenkruste zu erkennen war. Von den geborstenen Felsen hingen Überreste des zu Asche gewordenen Gestrüpps herab, in denen Metallklümpchen klebten, von der Kernexplosion getroffene, geschmolzene Kristalle. Horpach befahl, die Lautsprecher auszustellen, die in der Steuerzentrale ohrenbetäubenden Lärm verursachten, und fragte Jason, was geschehen würde, wenn die Temperatur im Inneren des Zyklopen die Hitzebeständigkeit des Elektronenhirns überstiege. Der Wissenschaftler antwortete ohne zu zögern: Der Werfer schaltet sich aus. Und das Kraftfeld? Nun, das nicht. Aber das wird wohl gleich geschehen, sagte Kronotorst in die Stelle hinein, die von dem nun stummen, sich wild aufbäumenden Bild ausging. Wieder verstrich eine Minute. Plötzlich wurde der Lichtschein des feurigen Trichters merklich schwächer. Die Wolke hatte ihn verdeckt. 60 Kilometer von uns entfernt, antwortete der Nachrichtentechniker auf Horpachs Frage. Der Astrogator gab Alarm. Die Besatzung ging an die Plätze. Der Unbesiegbare zog die Rampe und den Personenlift ein und schloss die Luken. Auf dem Bildschirm war von neuem ein Flackern zu sehen. Wieder war der Feuertrichter da. Diesmal griff die Wolke nicht an. Nur ein paar Fetzen von ihr leuchteten, vom Feuer erfasst, hell auf. Ihr ganzer übriger Teil wich in Richtung der Schluchten zurück, drang in das Labyrinth ein, über dem dichte Schatten lagen, und vor den Augen der Männer tauchte der Zyklop auf, anscheinend unversehrt. Noch immer schob er sich sehr langsam rückwärts und vernichtete mit Dauerbeschuss seine ganze Umgebung, Felsen, Sand und Dünen. »Warum schaltet denn Werfer nicht aus?« rief einer. Als hätte die Maschine die Worte gehört, stellte sie das Feuer ein, wendete und rollte mit wachsender Geschwindigkeit der Wüste zu. Hoch über ihr folgte die Flugsonde. Mit einmal sahen die Männer etwas wie einen dünnen Feuerfaden unglaublich schnell auf sie zurasen. Ehe sie begriffen, dass der Werfer des Zyklopen auf die Sonde geschossen hatte und das, was sie sahen, ein Streifen annihilierter Luftteilchen auf der Schussbahn war, schragen sie unwillkürlich zurück, als fürchteten sie, dass die Entladung auf den Leuchtschirm sprang und in der Steuerzentrale explodierte. Gleich darauf verschwand das Bild und nur der leere, weiße Schirm starrte sie an. »Er hat die Sonde zertrümmert, Astrogator«, schrie der Techniker am Steuerpult. Horpach befahl, eine zweite Sonde zu starten. Der Zyklop hatte sich inzwischen dem Unbesiegbaren so sehr genähert, dass sie ihn gleich erblickten, als die Sonde Höhe gewonnen hatte. Eine neue, fadendünne Leuchtspur und die zweite Sonde war zerstört. Bevor das Bild verschwand, konnten sie noch das eigene Raumschiff erkennen. Der Zyklop war nicht weiter als 10 Kilometer entfernt. »Der ist wohl verrückt geworden«, sagte der zweite Techniker an der Apparatur und seine Stimme zitterte vor Erregung. Bei diesen Worten fiel es Rohan wie Schuppen von den Augen. Er blickte den Kommandanten an und begriff, dass dieser das Gleiche dachte wie er. Ihm war, als senkte sich ihm ein sinnloser, bleierner Schlaf in die Glieder, den Kopf, den ganzen Körper. Aber die Befehle waren gegeben. Der Kommandant hatte angeordnet, eine vierte und eine fünfte Sonde abzuschießen. Der Zyklop vernichtete sie alle. Wie ein Meisterschütze, der sich mit Zielschießen vergnügte, holte er sie herunter. »Ich brauche volle Kraft«, sagte Horpach, ohne den Bildschirm aus den Augen zu lassen. Wie ein Pianist griff der Chefingenieur mit beiden Händen in die Taste des Verteilerpultes. »Volle Startkraft in 6 Minuten«, antwortete er. »Ich brauche volle Kraft«, wiederholte Horpach im gleichen Ton, und in der Steuerzentrale wurde es so still, dass man das Summen der Relais hinter den Emaillewänden hören konnte. Es klang, als wäre dort ein Bienenschwarm erwacht. »Das Reaktorgehäuse ist zu kalt«, wollte der Chefingenieur einwenden, doch da drehte Horpach sich zu ihm um und sagte zum dritten Mal mit unveränderter Stimme: »Ich brauche volle Kraft.« Der Ingenieur griff wortlos zum Hauptschalter. In der Tiefe des Raumschiffs blökten kurz die Alarmsirenen und weit entfernt der Trommelwirbel folgte die Schritte der Männer, die auf den Kampfposten eilten. Wieder sah Horpach zu dem Bildschirm hin. Keiner sagte etwas, aber jetzt hatte alle verstanden, dass das Unmögliche geschehen war. Der Astrogator rüstete zum Kampf gegen den eigenen Zyklopen. Rohan wusste, dass der Unbesiegbare eine Ladung Antimaterie aufhalten konnte. Aber die Stoßenergie abzufangen, musste Verluste der Energiereserven verursachen. In diesen Situationen hielt er es für vernünftigste, umzukehren. Das heißt, sich auf eine stationäre Umlaufbahn zu begeben. Jede Minute rechnete er mit dem Befehl, aber Haupach schwieg unbegreiflich, als glaubte er, dass das Elektronenhirn zur Besinnung kommen würde. Tatsächlich fragte er mit schwerem Blick den Bewegungen der dunklen Gestalt folgend, die lautlos zwischen den Dünen dahinglitt: Sie rufen ihn doch? Jawohl, keine Verbindung. Sendet, sofort, stopp! Die Techniker machten sich an den Pulten zu schaffen. Keine Antwort, Astrogator! Warum startet er nicht? Rohan konnte es nicht fassen. Will er sich die Niederlage nicht eingestehen? Was für ein Blödsinn! Horbach, er hat sich bewegt, jetzt, befiehlt er aber! Der Arme der Astrogator trat nur einen Schritt zurück. Kronotos! Der Kybernetiker näherte sich ihm. Hier! Was könnten Sie mit ihm gemacht haben? Rohan war betroffen. Horbach hatte sie gesagt, als hätte er es wirklich mit denkenden Gegnern zu tun. Die autonomen Stromkreise sind auf Kryotron, begann Kronotos, und es war zu spüren, dass er nur Vermutungen aussprechen würde. Die Temperatur ist angestiegen, Sie haben die Supraleitfähigkeit verloren. Wissen Sie das, Doktor, oder rätseln Sie herum? Fragte der Astrogator. Es war ein sonderbares Gespräch. Alle starrten den Bildschirm an, auf dem der Zyklop jetzt ohne Übertragung durch die Sonne zu sehen war und mit flüssigen und doch etwas unsicheren Bewegungen vorwärts kroch. Er wich mitunter vom Kurs ab, als wäre er noch im Zweifel, welchem Ziel er eigentlich zustrebte. Er schoss ein paar Mal auf die nun überflüssige Telesonne, ehe er sie traf. Sie sahen sie wie eine grelle Leuchtkugel fallen. »Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist eine Resonanz«, sagte der Kybernetiker nach kurzem Zögern. »Wenn sich ihr Feld mit der Selbstzwecktendenz des Gehirns gedeckt hat und das Kraftfeld?« »Ein Kraftfeld schirmt ein magnetisches Feld nicht ab.« »Schade«, bemerkte der Astrogator trocken. Allmählich ließ die Spannung nach, weil der Zyklop nun offensichtlich nicht mehr auf das Mutterschiff zusteuerte. Die Entfernung zwischen ihnen, die eine Minute zuvor sehr klein gewesen war, wurde wieder größer. Das Fahrzeug, das der menschlichen Kontrolle entzogen war, wandte sich hinaus in die Weiten der nördlichen Wüste. »Der Chefingenieur wird mich vertreten«, sagte Horbach. »Die anderen Herren bitte ich nach unten.«